Geschlechter? Differenzen. Ein Podcast des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung der Universität Bern. Von Monika Hofmann.
Herzlich willkommen bei Geschlechterdifferenzen. In diesem Podcast geht es um Fragen wie: Was ist Geschlechterforschung? Wer macht das und was bringt sie der Gesellschaft? Heute werfen wir einen Blick in die Tanzwissenschaft. Zu Gast ist Johanna Hilari. Sie ist Postdoc am Institut für Theaterwissenschaft an der Uni Bern, wo die Tanzwissenschaft angesiedelt ist. Zu ihren Schwerpunkten gehören unter anderem dekoloniale Praktiken im zeitgenössischen Tanz. Johanna Hilari ist ebenfalls als freischaffende Dramaturgin tätig. Herzlich willkommen.
Danke.
Johanna, du bist nicht nur Tanzwissenschaftlerin und Dramaturgin, seit kurzem tanzt du auch wieder selbst. Was ist am Tanz so besonders, dass du ihm so viel Lebenszeit widmest?
Ich glaube, diese Frage muss ich auf zwei Weisen beantworten. Die eine Perspektive ist eine ganz, ganz persönliche. Ich habe einfach schon immer mich sehr gerne bewegt und habe auch als Kind angefangen zu tanzen und fand das eigentlich immer sehr toll. Lange Zeit auch toller als Schule. Und genau, ich glaube, diese Faszination eigentlich über die Bewegung, dann die Bewegung zu Musik oder irgendwie spielerischen Regeln, hat mich zum Tanz gebracht und auch beim Tanz gelassen. Der zweite Ansatz ist jetzt mehr zum in Bezug auf die wissenschaftliche Tätigkeit mit Tanz oder die kulturwissenschaftliche Tätigkeit damit, ist, dass ich so faszinierend finde, wie der Tanz im Verhältnis jeweils zur Gesellschaft steht, was über den Tanz, über Gesellschaften ausgesagt werden kann. Und das natürlich auch historisch sozusagen, nicht immer in dem Moment selbst, sondern jeweils irgendwie in einem bestimmten Kontext. Das ist natürlich bei allen anderen Kunstformen oder Kunsthandwerken dasselbe, aber trotzdem fasziniert es mich am Tanz am meisten.
Bei Tanz denken sicher viele an Ballett oder vielleicht auch noch an zeitgenössischen Tanz. Welche Arten von Tanz umfasst die Tanzwissenschaft?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich umfasst die Tanzwissenschaft oder sollte die Tanzwissenschaft alle Arten von Tanz umfassen, also auch Social Dances, sogenannte Social Dances, wie jetzt Hip-Hop zum Beispiel oder Salsa oder diese anderen Arten von Tanz, die jetzt nicht auf der Bühne stattfinden. Oder auch natürlich Volkstänze und folkloristische Tänze. In der deutschsprachigen Tanzwissenschaft liegt der Fokus aber sehr stark auf dem künstlerischen Bühnentanz. Das ist in anderen Sprachregionen oder auch Weltregionen anders. Aber genau, in der deutschsprachigen Tanzwissenschaft, würde ich sagen, liegt der Fokus schon sehr stark auf diesem künstlerischen Tanz. Und das ist natürlich auch zu befragen.
An der Uni Bern ist die Tanzwissenschaft bei der Theaterwissenschaft angesiedelt. Und dort gibt es zwei Professuren für Theaterwissenschaft und eine für Tanzwissenschaft. Ist es üblich, dass die Tanzwissenschaft bei der Theaterwissenschaft angesiedelt ist?
Das ist auch wieder so eine Frage der Sprachregion und der Wissenschaftsgeschichten. In der deutschsprachigen Tanz- und Theaterwissenschaft ist das so üblich. Es gibt ein Institut in Salzburg, wo die Tanzwissenschaft an die Musikwissenschaft gekoppelt ist. Also allgemein muss man sagen, dass die Tanzwissenschaft an sehr, sehr wenigen Orten überhaupt vertreten ist als universitäres Fach.
Es ist eine kleine Disziplin.
Es ist eine sehr kleine Disziplin. Im deutschsprachigen Raum ist die Tanzwissenschaft eben sehr oft an die Theaterwissenschaft gekoppelt. Und das kommt aus diesem Verständnis von Bühnenkünste sozusagen. Und dass die Bühnenkünste auch den Bühnentanz beinhalten oder den Tanz beinhalten. Und das dann doch nicht ganz so dasselbe ist wie eine Theateraufführung. Aus diesem Kontext heraus hat sich dann die Tanzwissenschaft auch sehr spät in der deutschsprachigen, im deutschsprachigen Raum herausgebildet. Also einzelne Professuren gab es schon so in den 90ern, aber auch dann formen sich erst die ersten Institute.
Also in den 1990er Jahren?
Ja.
Ah, wirklich spät, ja.
Wirklich spät. Im angloamerikanischen Raum ist die Disziplingeschichte schon ein bisschen länger vorhanden, auch im französischsprachigen Raum oder in Frankreich. Aber genau, in Deutschland ist das eher spät.
Nun zu dir. Du bist in La Paz, Bolivien, aufgewachsen, hast eine deutsche Mutter und einen bolivianischen Vater. Mit 18 Jahren kamst du dann alleine in die Schweiz für ein Praktikum an einer Schule. Wie ist es dazu gekommen und weshalb die Schweiz?
Das ist eine reine Zufallsgeschichte. Also ich war in einer deutschen Schule, meine Geschwister auch, und das Schuljahr ist versetzt sozusagen, also, oder was heißt versetzt? Es hört einfach im bolivianischen Sommer auf, das ist dann im November, und ich war in diesem eher, wie soll ich sagen, in dieser eher bolivianischen Spontanität noch unterwegs und dachte, ich suche doch dann ein Praktikum, um dann im Januar anzufangen, und habe dann gemerkt, dass das nicht so einfach ist, innerhalb von einem Monat mir eine Praktikumsstelle zu suchen oder zu finden. Und dann habe ich schlussendlich war es über Freunde von meiner Mutter, die von einer Praktikumsstelle in der Ostschweiz wussten, eben an dieser Schule. Über sie bin ich an diese Stelle gekommen und habe dann gedacht, ja gut, ob jetzt Schweiz oder Deutschland, ist ja jetzt nicht so ein großer Unterschied. Ich mache das jetzt einfach mal. Und das Praktikum habe ich auch ein bisschen gesucht, weil ich nicht sofort anfangen wollte zu studieren oder überhaupt eine Ausbildung zu machen. Und auch, um mal ein bisschen länger in Deutschland oder also in Europa zu leben und rauszufinden, wie das so ist.
Als du in die Schweiz gekommen bist, wusstest du bereits, dass an der Uni Bern die Kombination Theater- und Tanzwissenschaft gelehrt wird. Du hast dich dann auch gleich fürs Studium angemeldet, das ja dann ein halbes Jahr später begonnen hat, also im September wieder. Und in Bern danach alle deine bisherigen akademischen Abschlüsse gemacht. Einen Bachelor in Theaterwissenschaft und Germanistik, einen Master in Tanzwissenschaft und World Arts mit Fokus auf Theater und schließlich 2022 deine Dissertation, also die Doktorarbeit, ebenfalls in der Tanzwissenschaft. Heute bist du auf einer Postdoc-Stelle an der Uni Bern tätig. Dass man alle wissenschaftlichen Qualifikationsstufen an derselben Uni durchläuft, gehört nicht unbedingt zum Normalfall, zum Akademischen. Wolltest du nie weg von Bern?
Das ist auch eine gute Frage. Also doch, ich wollte immer wieder mal weg von Bern. Aber es hat sich irgendwie immer wieder so ergeben, dass ich dann doch geblieben bin, weil sich eine Stelle irgendwie gerade sich mir so angeboten hat oder... Ja, eigentlich waren es immer diese Gründe. Und ich habe mich immer sehr wohl in Bern gefühlt. Und ich glaube, vielleicht spielt da schon auch ein bisschen so ein Kontinentwechsel, ist eigentlich auch schon nicht ganz ohne. Und dahinter steckt natürlich auch die Sache, wie, wo verwurzle ich mich, wo, was nenne ich zu Hause, wie konstruiere ich mein Umfeld. Und insofern... Auch wenn ich sage, ja, manchmal irgendwie ist Bern so klein und es wäre gut, mal wieder wegzugehen, hat mich Bern dann doch immer wieder gehalten. Das sagen ja auch mehrere BernerInnen, dass Bern irgendwie sowas hat, was die Menschen hier hält. Mhm. Vielleicht ist es die Aare.
Oder die nahen Berge.
Oder die nahen Berge. Auf jeden Fall habe ich nicht... Das, was ich gemacht habe, nämlich jeden Abschluss hier zu machen und dann auch noch in derselben, im selben Fach, das ist auf jeden Fall nicht unbedingt förderlich für eine akademische Karriere, weil dort doch eigentlich sehr viel auf Internationalität geschaut wird. Und ich würde sagen auch, es ist natürlich grundsätzlich auch gut, wenn man an unterschiedliche Unis geht und unterschiedliche Einflüsse und Methodologien mitnimmt. Für mich stand die akademische Karriere nie so sehr im Vordergrund, als dass ich mich dann dazu entschieden hätte, eben jeweils an andere Orte zu gehen.
Genau, du bist nämlich neben deiner wissenschaftlichen Tätigkeit auch schon über 10 Jahre, also seit 2013, als freischaffende Dramaturgin tätig, also in der Tanzpraxis. Wie kam es zu diesem Engagement in der Praxis?
Das kam eigentlich aus einer... eine Art Krise noch im Studium oder einer Frage, was sollte ich denn eigentlich dann machen mit so einem Studium? Die führte mich dann dazu, vielleicht sollte ich doch wieder ein bisschen näher an die Praxis, also rein in Probeprozesse reinschauen und ja, gucken, was mir da eigentlich, ob mich da irgendwas fasziniert oder hält. Und so habe ich dann angefangen als erstmal Assistentin bei so Probeprozessen zu arbeiten. Und dann habe ich so eigentlich in die Dramaturgie gefunden und finde das grandios, diese Arbeit. Ich begleite Probeprozesse, ChoreografInnen beim Entwickeln ihrer Arbeiten, und das ist ganz vielschichtig, also vom Konzept bis zur Premiere. Es geht dabei nicht nur um den Bogen sozusagen vom Stück oder von der Arbeit, wie auch immer sie aussieht, sondern auch, es geht natürlich auch viel um, wie bettet sich diese Arbeit, in welche Diskurse bettet sie sich ein, wie strukturiert man die Probezeit, wie arbeitet man zusammen, wie kommen irgendwie verschiedene künstlerische Elemente zusammen. Und das finde ich sehr toll, das so irgendwie als so eine Position, die halb drin und halb draußen ist, zu begleiten.
Und hilft dir das auch, oder gibt es dir auch Inspiration für deine wissenschaftliche Arbeit?
Durchaus. Ich glaube, es gibt mir auch einen Wissenshintergrund, den ich nicht bekommen würde, wenn ich mich nur wissenschaftlich damit auseinandersetzen würde, eben alles, was so Probeprozesse anbelangt oder auch was mehr so strukturelle Prozesse anbelangt, also ganz simple Fragen wie, was sind gerade Richtgagen oder wie funktioniert die Förderung oder genau solche Einblicke. Ich habe es aber bisher eigentlich immer versucht. Also ich habe noch nie über eine Arbeit geschrieben im wissenschaftlichen Kontext, in der ich auch als Dramaturgin beteiligt war. Da habe ich immer versucht, ein bisschen eine Trennung zu machen.
Nach Abschluss deiner Doktorarbeit hast du ein knappes Jahr ausschließlich als Dramaturgin gearbeitet. Jetzt bist du wieder in einem mehrjährigen Forschungsprojekt drin. Wäre es für dich damals in Frage gekommen, nur noch als Dramaturgin zu arbeiten?
Ja und nein. Ich glaube, für eine Zeit schon. Ich denke, also ein bisschen länger als ein Jahr, sagen wir mal, auf einen Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren hätte ich mir das durchaus vorstellen können. Die Arbeit als Dramaturgin ist unglaublich vielfältig. Es ist nicht nur das Begleiten von Kreationsprozessen. Also manchmal geht eine Zusammenarbeit über mehrere Jahre. Manchmal sind es einfach einzelne Produktionen. Es geht auch natürlich um irgendwie den Austausch mit anderen DramaturgInnen. Das ist irgendwie auch ein Feld, wo noch viel gemacht werden kann. Aber was ein bisschen erschöpfend ist, abgesehen von den finanziellen Konditionen, die auch erschöpfend sind, ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin immer für jemanden anderen oder für ein Projekt am Denken und am Handeln. Und das mache ich unglaublich gerne, aber trotzdem fehlt mir dann vielleicht so ein bisschen mein eigenes Projekt oder irgendein Thema, wo ich mich alleine vertiefen kann und ich alleine entscheiden kann, wohin es geht. Ich glaube, deshalb genieße ich sehr diese Zweispurigkeit und das immer wechseln können zwischen jetzt Kreationsprozessen, die mit sehr vielen Menschen eigentlich immer entstehen, und dann eher die wissenschaftliche Arbeit, die natürlich auch immer in Austausch entsteht mit anderen Menschen, aber die eher so meine eigenen Projekte sind.
Genau, in deiner aktuellen wissenschaftlichen Arbeit bist du als Postdoc im Projekt Soziale Choreografien angestellt, welches die Professorin für Tanzwissenschaft Christina Turner leitet. Es ist ein vom Schweizerischen Nationalfonds SNF gefördertes Projekt, welches über 4 Jahre läuft. Es sind da mehrere Personen drin, aber alle Personen arbeiten eigentlich zu ihren eigenen Schwerpunkten. Wir kommen gleich zu diesem Projekt, aber noch eine Zwischenfrage. Gerade nach Abschluss der Dissertation ist es ja für viele Forschende sehr schwierig, eine Stelle an der Uni zu behalten und weiter zu forschen. Wie ist es bei dir zu dieser Anstellung in diesem großen Projekt gekommen?
Das ist alles Christina Turner zu verdanken. Sie ist immer sehr bemüht, ihre Mitarbeitenden zu halten. Das ist nicht immer einfach. Und es gelingt natürlich auch nicht immer, weil, wie gesagt, das Institut ist super klein. Und das heißt, es ist eigentlich alles abhängig von Drittmittelprojekten, wie eben dieses SNF-Projekt. Es hat sich dann so ergeben, es war wieder ein Zufall, dass sogenannte Personalpunkte, also es wurde eine Stelle frei bzw. geschaffen für 2 Jahre als Postdoc. die hat sie mir angeboten, die habe ich dankend angenommen. Und innerhalb von diesen 2 Jahren haben wir an diesem Projektantrag gearbeitet. Das ist natürlich super, also wirklich sehr privilegiert, weil oft entstehen diese Projektanträge unbezahlt. Und genau, ich hatte jetzt diese Stelle extra, um dieses Projekt zu entwerfen, mit ihr und Julia Wehren, die auch jetzt im Projekt arbeitet. Und dann haben wir uns natürlich gefreut, als das erfolgreich war und angenommen wurde.
Genau, das ist ja auch euch zu verdanken. Einen guten Antrag zu schreiben ist auch nicht einfach und es kommen längst nicht alle Projekte durch, die eingereicht werden.
Das stimmt.
Dieses aktuelle Projekt heißt eben Soziale Choreografien. Was ist das genau? Oder vielleicht zuerst die Frage, was ist überhaupt eine Choreografie genau?
Ja, da steigen wir dann direkt ein ins Eingemachte. Also Choreografie, da gibt es natürlich ganz viele Unterschiede oder gibt es mehrere Definitionen. Ganz eng zusammengefasst kann man sagen, Choreografie ist die Organisation von Körpern in Raum und Zeit. Und auf den künstlerischen Tanz bezogen wäre das dann irgendwie, wie bewegen sich die Körper in Bezug zum Raum und in Bezug zur Zeit verbunden, je nachdem, mit Musik sozusagen oder genau. Und diese Definition wurde aber auch schon sehr oft befragt. Es gibt sozusagen erweiterte Choreografiebegriffe, wo der Körper weniger im Mittelpunkt steht, wo es mehr um die Bewegung geht, also wie bewegt sich etwas, auch nichtmenschliche Körper. Was sind die Strukturen, die diese Bewegung hervorrufen oder eben unterdrücken? Soziale Choreografien steht in Verbindung zu diesem erweiterten Choreografiebegriff. Das ist auch ein Begriff, der in der Tanzwissenschaft schon sehr lange verhandelt wird und der eigentlich, als er zum ersten Mal eingeführt wurde, auf tänzerische Bewegungsweisen hindeutete, die nicht nur Theater, also im Theater passieren oder nicht nur im künstlerischen Tanz passieren, sondern zum Beispiel am Hof von Louis XIV, der Hervé auch Politik gemacht hat über Tanz. Das sind natürlich dann die Verbindung von Tanz, Bewegung und sozialpolitischen Fragen. Ich glaube, so könnte man soziale Choreografie ganz ein bisschen grob fassen.
Und in eurem Projekt arbeitet ihr zu aktuellen Konzepten oder gibt es auch historische Teile?
Nein, es sind vor allem aktuelle Konzepte oder aktuelle Phänomene. Also es sind 4 Teilprojekte und jedes Teilprojekt befasst sich mit einem Aspekt von sozialer Choreografie. Es sind ganz unterschiedliche Foki. Christina Turner setzt sich mit Stadträumen auseinander und eigentlich wie Stadträume, also wie Bewegung in bestimmten Stadträumen stattfinden kann. Und sie hat auf jeden Fall auch einen historischen Ansatz. Die anderen 3 Projekte, Julia Wehren arbeitet zu Choreografien und Landschaft und David Castillo, der jetzt längere Zeit im Südpazifik war, ist noch, arbeitet zu Klimawandel und Choreografie und ich selbst zu Migration und Choreografie. Und wir 3 haben eher einen Fokus dann doch auf künstlerische Phänomene, also auf künstlerische Arbeiten, die sich mit diesen jeweiligen Themen irgendwie auseinandersetzen.
Genau, du untersuchst unter dem Deckel von Migrationschoreografien künstlerische Arbeit von ChoreografInnen, die einen lateinamerikanischen Migrationshintergrund haben. Wichtig bei deinem Fokus ist auch, dass sich die ChoreografInnen inhaltlich mit dekolonialen Praktiken und Rassismuskritik auseinandersetzen. Wie findest du diese Personen? Also hast du den Anspruch, alle zu finden, die aktuell diesen Hintergrund haben und zu diesen Praktiken arbeiten? Oder wie geschieht da die Auswahl?
Ja, glücklicherweise muss ich nicht mehr diesen Anspruch haben, alle zu finden. Mittlerweile gibt es sehr viele ChoreografInnen, die lateinamerikanische Migrationserfahrung haben. Ja, wie finde ich sie? Ich glaube, es ist ein bisschen ein intuitiver Prozess. Ich schaue sehr viele Festivalprogramme an oder Programme von Theaterhäusern. Und dann gibt es natürlich, es gibt so ein paar Festivals, die Verbindungen haben zu Lateinamerika oder irgendwie Förderprogramme sind, wo dieser Austausch auch eben gefördert wird. Und genau, und dann versuche ich so viel wie möglich zu schauen und schreibe Menschen an. Manchmal frage ich auch Leute, die im Feld arbeiten, ob sie mir jemanden empfehlen können. Genau, und dann allgemein kann ich vielleicht noch sagen, ist mir, also die Idee ist auch dadurch entstanden, dass mir aufgefallen ist, dass in den letzten 10 Jahren auch so ein kleiner Boom oder vielleicht kritisch gesagt eine kleine Mode entstanden ist. Eben gerade KünstlerInnen, die aus Lateinamerika kommen, einzuladen und irgendwie dem europäischen Publikum zu präsentieren. Mhm. Und genau, und dann die Auswahl, also die konkretere Auswahl, die passiert eigentlich immer erst, nachdem ich die Stücke gesehen habe und ja im Abgleich mit den Theorien, die ich gerade lese und dann immer mit der Frage, wie kann ich das als soziale Choreografie befragen oder behandeln?
Wie ist es zu dieser Mode, wenn ich noch dabei bleiben darf, diese Mode oder diesem Boom gekommen? Hast du da, was sind da deine Gedanken, dass jetzt offenbar Menschen aus dem lateinamerikanischen Raum, die Choreografie machen, beliebt sind in Europa?
Ich glaube, das sind vielfältige Gründe, wie oft. Also einerseits glaube ich schon, dass durch das Erstarken von dekolonialen Theorien oder so das Sprechen über Dekolonialität oder dekoloniale Theorien, dann der Fokus natürlich auf den globalen Süden noch stärker geworden ist. Das hat dann wiederum vielleicht dazu geführt, dass eben mehr Förderung locker gemacht wurde, um diesen spezifischen Austausch auch nochmal zu unterstützen. Dann ist vielleicht noch ein dritter Grund, das ist ein bisschen eine Mutmaßung, also dort wäre es interessant eigentlich, eben Forschung zu betreiben, ist zu schauen, also ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren immer mehr TänzerInnen aus Lateinamerika nach Europa gekommen sind, um ihre Ausbildungen dort zu machen. Ich denke, das ist noch so, zu meiner Generation war es sozusagen noch viel schwieriger. Und dort zu schauen, aus welchen Gründen und inwiefern das wirklich einfacher geworden ist, das wäre interessant. Das mache ich aber nicht.
Oft wird ja in der aktuellen Theoriedebatte über Postkolonialismus gesprochen. Du aber nennst deinen Fokus einen dekolonialen Fokus. Weshalb?
Das ist ein ganz einfacher Grund. Also die dekolonialen Theorien haben sich so in den 90ern angefangen zu positionieren und eben in Abgrenzung zu postkolonialen Theorien. Jetzt sind sie natürlich, haben sie oft denselben Kern oder dieselben Kritikpunkte. Aber weil sich die dekolonialen Theorien einen starken Bezug zu lateinamerikanischen PhilosophInnen, SoziologInnen und allgemein DenkerInnen haben, war es für mich klar, dass ich diesen Begriff wähle.
Und was ist die inhaltliche Abgrenzung?
Die ist vielfältig, die Abgrenzung. Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen schwierig, die Abgrenzung zu ziehen. Also einerseits entstand die Abgrenzung von dekolonialen TheoretikerInnen auf die Geschichte, auf die Kolonialgeschichte der jeweiligen Regionen, sagen wir mal. Und die ist natürlich anders in jeweiligen Weltregionen. Und aus diesen Unterschieden heraus kam auch die Kritik, dass das Präfix Post jeweils auf etwas hindeutet, also was danach kommt. Und das ist bei Machtverhältnissen, die aus kolonialistischen Strukturen hervorkommt, natürlich nicht so, dass es die nicht mehr gäbe. Das ist so ein zweiter starker Kritikpunkt. Was die dekolonialen TheoretikerInnen stark machen, ist, dass diese Machtverhältnisse halt immer noch bekämpft oder es immer noch Widerstand dagegen geben muss.
Die ChoreografInnen, die du beforschst, setzen sich nicht nur mit dekolonialen Praktiken auseinander, sondern beziehen sich auch auf indigene Ontologien. Was bedeutet das genau?
Indigene Ontologien oder Epistemologien und oder Epistemologien, da geht es natürlich darum, um andere Wissensordnungen oder Wissensformationen. Welches Wissen haben wir oder wie wird auch die Welt gesehen und die Welt konstruiert? Welche Welt wird wie gesehen? Und es gibt mehrere ChoreografInnen, die eben diese anderen Wissensformen mit in ihre Arbeit mit aufnehmen und dadurch eine dekoloniale Praktik entstehen lassen. Zum Beispiel arbeite ich gerade zu einer Choreografin, Amanda Piña. Sie ist Chilenin und Mexikanerin und arbeitet aber vor allem von Wien aus. Und sie hat eine Arbeit, die heißt La Escuela de las Montañas y las Aguas, also The School of Mountains and Waters. Und dort geht es darum, dass das ist eben eine indigene Wissensform, dass sowohl Wasser als auch Berge Wesen sind, die auf eine Art lebendig sind. Und das ist natürlich etwas ganz, eine ganz andere Art zu denken, als wir jetzt in Europa darüber denken, dass jetzt irgendein Fluss auch ein Wesen ist oder ein Berg ein Wesen, das irgendwie in Beziehung steht. Also natürlich stehen die auch in Beziehung zu Menschen, aber diese Beziehung wird viel stärker gepflegt. Und in ihrer Arbeit setzt sie sich eben genau damit auseinander. Wie das auch hier aussehen könnte, wenn wir zum Beispiel mit Flüssen diese andere Art von Beziehung hätten.
Das heißt, der Bezug auf dieses indigene Wissen ist schon eine dekoloniale Praxis in sich?
Ich glaube, da muss man immer auf den Kontext schauen. Ich denke, sie macht daraus in ihrer künstlerischen Arbeit eine Praxis, weil sie das jetzt nicht nur in diesem Stück, sondern allgemein in ihre Arbeitsweise mit aufnimmt. Sie arbeitet viel zu ökologischen Themen und das ist natürlich dann ganz anders, wenn die Natur als Wesen sozusagen verstanden wird, der jetzt unwohl getan wird und dadurch ökologische Fragen aufnimmt. In dem Sinn ist es, also in diesem spezifischen künstlerischen Kontext, würde ich sagen, ist das eine dekoloniale Praktik. Wenn ich jetzt in Bolivien aufs Land gehen würde und sagen würde, ah, das ist eine dekoloniale Praktik, wäre das ja ein bisschen lustig, weil das einfach normal ist dort. Mhm. Genau, also ich glaube, da muss man immer schauen, von welchem Kontext gehen wir aus und wie wird dort mit diesen Wissensformen umgegangen.
Dein Forschungsansatz ist ein intersektionaler, das heißt, du untersuchst, inwiefern die Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungsdimensionen wie etwa Klasse, Geschlecht oder Race Einfluss nehmen. Kannst du uns an einem konkreten Beispiel aus deiner Forschung erklären, was das jetzt für den Tanz bedeuten kann oder wie diese Dimensionen sich auswirken auf eine Tanz- oder Choreografiepraxis?
Ja, ich würde gerne ein Beispiel vorstellen von Mackenzie Bergil, einer Person aus Haiti, die schon einen Moment, glaube ich, in Europa jetzt wohnt und arbeitet. Und das ist ein Solo, das heißt Autotherapie, Unbolting Colonial Statuses from Our Consciousness. Schon im Titel ist ziemlich viel angedeutet. Bergil setzt sich in dem Stück mit einem persönlichen Zugang auseinander. Es gibt Videos, die mehr so Familienfeiern zeigen und die Beziehung zur Großmutter spielt eine Rolle. Darin wird natürlich auch klar, was die Beziehung zu Tanz eigentlich ist, also woher die tänzerischen Einflüsse kommen. Und dann spielt der Fokus geht rund um die Sklavinnengeschichte, die mit Haiti sehr stark verbunden ist, obwohl Haiti die erste Unabhängigkeitsrevolution im lateinamerikanischen Raum hatte. Das ist ein sehr berührendes Stück, weil sehr schonungslos deutlich gemacht wird, wie fest in unserem Alltag eigentlich die Rassifizierung und die rassistische Diskurse einfach so da sind und wie die historisch gewachsen sind.
Und wie wird das gezeigt?
Bergil bespielt mehrere Ebenen. Also einerseits gibt es Videoprojektionen. Dort sind Archivmaterialien, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht von welchen Filmen genau, aber es sind US-amerikanische Filme, wo es also zum Beispiel ein angeklagtes Kind, was angeklagt wird, weil ein weißes Mädchen zu Tode gekommen ist und es war sicher nicht dieses schwarze Kind, aber es wird dann trotzdem halt zu Tode verurteilt. Das ist sehr sehr berührend, also sehr traurig zu sehen, sehr, sehr auch, es macht einem auch sehr, gleich sehr wütend. Und genau, es gibt diese Videoebene und dann gibt es die eben die tänzerische Ebene, würde ich sagen. Sie sieht, vielleicht muss man sich das Stück nicht als irgendwie so explosiven Tanz vorstellen, sondern es hat etwas sehr Skulpturales, wie sich Bergil bewegt. Und am Ende stellt Bergil auch diese, also einzelne Skulpturen auf und dort, das sind Skulpturen von schwarzen Menschen, also sie bilden schwarze Menschen ab und es wird dann wie so klar, wie auch diese Bilder im eigenen Körper eben eingeschrieben werden beziehungsweise dagegen angetanzt werden können.
Und inwiefern werden in dieser Produktion Geschlecht, Klasse oder Race oder andere Kategorien miteinander verschränkt?
Genau, Entschuldigung, das war ja eigentlich die Frage. Bergil ist non-binär und spielt mit dieser nicht klar zu klassifizierenden Bewegungsweise, spielt mit Geschlechterrollen. Und das ist schon mal eine Ebene, die dort reinkommt. Dann ist natürlich die Ebene, also das Thema vom Stück, die rassistische Erfahrung, die Bergil oder auch alle anderen schwarzen Menschen eben erfahren. Und was in Bezug auf Klasse interessant ist, ist dieser Anfang, wo eben dieser Film oder dieser Bezug zur eigenen Familie so deutlich gemacht wird. Es scheint jetzt, dass die Familie nicht, also eher jetzt nicht eine bürgerliche Familie ist. Und dann ist natürlich diese Kombination von diesen unterschiedlichen Diskriminierungsebenen und Erfahrungen sehr stark, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Bergil ja dann doch hier in Europa produziert und sich hier etablieren musste und sich hier in Diskurse einfinden musste, um dann hier das Tanznetzwerk zu bespielen, sozusagen.
In diesem Podcast fokussieren wir ja hauptsächlich auf die Kategorie Geschlecht. Magst du noch von einem weiteren Beispiel erzählen, wo Geschlecht eine enorm zentrale Rolle einnimmt, obwohl jetzt im eben beschriebenen Stück Geschlecht ja schon auch eine sehr, sehr zentrale Rolle einnimmt mit einem non-binären Körper und mit einer Bewegung, die eben nicht ein Geschlecht repräsentiert?
Ja, es ist auch wieder ein Beispiel, das ist Catol Teixeira, eine Person, die vor ein paar Jahren aus Brasilien nach Europa migriert ist. Catol identifiziert sich als transmaskulin und in einem Stück oder eigentlich in Catols Arbeit allgemein geht es viel um Transition, jetzt auch, also wie als Metapher, auch die auch auf Bewegungsweisen oder auf Choreografien übertragen wird, also auf so etwas genau Transitorisches, viel auf Veränderungen und in einem Stück war ausschlaggebend das Buch von José Esteban Muñoz, Queer Utopias. Und ich, also natürlich, das weiß ich wiederum aus dem Austausch mit Catol. Das sieht man jetzt nicht einfach so direkt auf der Bühne. Und trotzdem im Wissen darüber ist das sehr schön, wie, das ist ein Gruppenstück, drei Personen, wie diese drei Personen das Zusammenleben oder eine andere Art von zärtlichem Zusammenleben erproben.
Also es geht auch um Begehren, Identität,
genau
um mehrere Dimensionen der Kategorie Geschlecht.
Genau, ja. Und die drei Personen sind auch, also es sind unterschiedliche, natürlich unterschiedliche Menschen, unterschiedlich gelesen und über das ganze Stück entsteht so eine Mischung aus sehr starker Verbindung, aber dann auch immer wieder eine Art Tension zwischen den Personen, die aber jeweils irgendwie sehr, also extrem sich im Verändern eigentlich befindet und ja, sehr zärtlich, genau, und so Themen wie Begehren, Zärtlichkeit, Care mit aufnimmt.
Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass dieses Projekt jetzt ja die Migrationschoreografien das erste ist, welches Migration, Race und auch die Kategorie Geschlecht explizit in den Fokus nimmt. In deiner Forschung kamen diese Kategorien früher zwar auch schon vor, aber nicht so im Hauptfokus. Du hast für dich eine Erklärung gefunden, die du mir erzählt hast. Magst du das noch etwas ausführen?
Gerne. Es ist so, dass ich glaube, dass das manchen Menschen aus der Diaspora passiert oder Menschen mit Migrationserfahrung oder Hintergrund, dass sie erstmal wie ankommen müssen und sich dann mit ihren Erfahrungen eben der Migration auseinandersetzen. Und das war bei mir ganz, ganz klar so ein Fall. Ich habe mich, glaube ich, zuerst mit so dem europäischen Kanon oder westlichen Kanon auseinandergesetzt, auch weil ich das Wissen mir vielleicht neu aneignen musste oder weil ich einen anderen Boden hatte oder weil ich einen anderen Wissenshintergrund hatte und weil es immer auch ein bisschen schwierig ist, sich zu positionieren, dann in diesem oder dort ein Gleichgewicht zu finden in diesem, was bin ich jetzt? Bin ich mehr die europäische Wissenschaftlerin, die in Europa Tanzwissenschaft studiert hat und die hier forscht, oder bin ich die Person, die aus Bolivien migriert ist und eben noch anderes Wissen über Tanz mitbringt?
Du hast auch gesagt, dass du, dass jetzt in deinem Fall du dich zuerst in der Disziplin, eingearbeitet hast, um dich wahrscheinlich auch wohl zu fühlen oder auch stark zu fühlen in der Disziplin und dann erst auf ein Feld deinen Fokus ausgeweitet hast, der eher persönlich ist und somit auch wie sensibler oder auch.
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch auf eine Art, habe ich das Gefühl, ich bin emotionaler wie eingewickelter. Und ich mache mich auf eine Art damit auch ein bisschen verletzlicher, weil ich eben irgendwie meine eigene Position nochmal ganz klar austarieren muss. Wie positioniere ich mich innerhalb dieser Diskurse und wie positioniere ich mich gegenüber den Beispielen, mit denen ich arbeiten möchte, und wie verhalte ich mich auch mit den KünstlerInnen, mit denen ich in Kontakt komme. Also, naja, das ist jetzt nicht so eine Frage, aber es sind so viele Positionierungsfragen eigentlich, die dort aufkommen. Und schlussendlich vielleicht auch ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich damit? Spiele ich auf eine oder bespiele ich einen Diskurs, der vielleicht auch so ein bisschen exotisierend ist? Jetzt werden die lateinamerikanischen ChoreografInnen hier präsentiert und hier irgendwie sichtbar und ja irgendwie kenntlich gemacht. Oder möchte ich mich eigentlich dagegen stellen? Vielleicht fließen da auch so Fragen ein wie, warum muss ich mich oder sollte ich mich wirklich mit ChoreografInnen aus Lateinamerika beschäftigen, nur weil ich auch denselben Migrationsweg habe? Also das sind alles so Fragen, die dann irgendwie mit einfließen und die es nicht so ganz einfach machen, sich da zu entscheiden oder eben zu positionieren.
Genau, da gibt es ja zum Glück ja auch wissenschaftliche Methoden, wie du dich positionieren kannst. Und du hast natürlich mit dieser Erfahrung auch ein erhöhtes Sensorium für genau die Fragen, die sich stellen in diesem Feld.
Ja, genau. Und ich glaube, das musste erstmal bei mir ankommen. Und darum, genau, habe ich mich irgendwie dann mit diesem Postdoc-Projekt so weit gefühlt, dass das eigentlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist.
Bevor wir jetzt in deine Migrationsgeschichte oder deine persönliche Kindheits- und Jugendgeschichte einsteigen, würde ich gerne mit dir das Spiel spielen, das Entweder-Oder-Spiel. Du kennst es schon. Ja, bist du bereit dazu?
Immer.
Ballett oder zeitgenössischer Tanz?
Zeitgenössischer Tanz.
Zeitgenössischer Tanz oder Performance?
Zeitgenössischer Tanz.
Choreografie oder Dramaturgie?
Dramaturgie.
Chor oder Drama?
Chor.
Bühne oder Straße?
Straße.
Fine Art oder Street Art?
Street Art.
Kunst oder Forschung?
Kunst.
Seminar oder Vorlesung?
Seminar.
Gender Studies oder feministische Theorie?
Feministische Theorie.
Butler oder de Beauvoir?
Butler.
Homi Bhabha oder Edward Said?
Homi Bhabha.
Evo Morales oder Monika Ertl?
Monika Ertl.
Julieta oder Irene Paredes?
Julieta.
Martha Graham oder Pina Bausch?
Pina Bausch.
Bino oder Vino?
Vino.
Spanisch oder Deutsch?
Deutsch.
Aymara oder Quechua?
Aymara.
Berge oder Meer?
Berge.
Anden oder Alpen?
Weiter.
Wandern oder Joggen?
Weiter.
Yoga oder Pilates?
Pilates.
Wellness oder Fitness?
Fitness.
Baden oder Saunieren?
Baden.
Are oder Beni?
Are.
Bern oder La Paz?
Weiter.
La Paz oder Hamburg?
La Paz.
Zug oder Flug?
Zug.
Velo oder ÖV?
Velo.
Mit oder ohne Helm?
Mit.
Kopf oder Zahl?
Kopf.
Körper oder Geist?
Körper.
Reden oder Schweigen?
Schweigen.
Mittags- oder Abendsitzung?
Mittags.
Work-Life-Balance oder Berufung?
Berufung.
Ruf oder kein Ruf?
Kein Ruf.
Kollegium oder Kompanie?
Weiter.
Kollegin oder Genossin?
Genossin.
WG oder zu zweit?
Zu zweit.
Zu zweit oder alleine?
Alleine.
Kochen oder bekocht werden?
Kochen.
Fondue oder Raclette?
Raclette.
Hart- oder Weichkäse?
Hartkäse.
Kuhmilch oder Hafer?
Hafer.
Bio oder regional?
Regional.
Regional oder international?
Regional.
Fleisch oder fleischlos?
Fleischlos.
Vegetarisch oder vegan?
Vegetarisch.
Süß oder bitter?
Bitter.
Süß oder salzig?
Salzig.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Frühmorgens oder spätabends?
Spätabends.
Kinder oder keine Kinder?
Keine Kinder.
Biologische oder soziale Elternschaft?
Soziale Elternschaft.
Ehe für alle oder niemanden?
Weiter.
Nachnamen behalten oder wechseln?
Behalten.
Monogam oder mir doch egal?
Mir doch egal.
Monographie oder Herausgeberinnenschaft?
Herausgeberinnenschaft.
Paper oder Podcast?
Weiter.
Podcast oder Serie?
Podcast.
Doc-Film oder Spielfilm?
Doc-Film.
Audio oder Video?
Audio.
Ton oder Text?
Text.
TikTok oder Insta?
Insta.
Insta oder LinkedIn?
Insta.
Signal oder WhatsApp?
WhatsApp.
Signal oder Threema?
Signal.
Sprachnachricht oder Textnachricht?
Weiter.
KI oder K1?
Weiter.
Kampf oder Verhandlung?
Verhandlung.
Widerstand oder Anpassung?
Weiter.
Provokation oder Subversion?
Subversion.
Popsternchen oder Gendersternchen?
Gendersternchen.
Genderstern oder Doppelpunkt?
Stern.
Quote oder keine Quote?
Quote.
30% oder 50%?
50%.
Geschlecht oder Klasse?
Weiter.
Klasse oder Race?
Weiter.
Einfach- oder Mehrfachdiskriminierung?
Mehrfachdiskriminierung.
Zwei oder drei Geschlechtseinträge?
Drei Geschlechtseinträge.
Geschlechtseintrag oder gar kein Eintrag?
Geschlechtseintrag.
Dann sind wir durch. Wir haben im Vorgespräch, hast du mir gesagt, bei der Frage Butler oder de Beauvoir, dass du nicht wüsstest, wie dich entscheiden. Und jetzt habe ich total vergessen, was du gesagt hast.
Ich glaube, ich habe Butler gesagt.
Ja, und wieso?
Ich glaube, weil ich sie schlussendlich mehr gelesen habe. So ganz,
ja, ganz simpel. Ja, genau. Man muss ja auch sehr schnell entscheiden.
Genau. Wie bei vielen. Bei ein paar dieser Fragen dachte ich im Nachhinein, ach nee, ich hätte doch das andere oder ach, eigentlich hätte ich da mich auch entscheiden können.
Und trotzdem hast du bei einigen weitergesagt. War das bewusst oder wolltest du da einfach nicht dich auf die Äste rauslassen?
Naja, bei all diesen Fragen, wo du mich auf den Kipppunkt gebracht hast, die eben Intersektionalität in die eine oder andere Richtung schwingen lassen würden, habe ich schön immer weiter gesagt.
Sehr gut, du hast ja auch Widerstand gesagt oder Subversion, das ist in dem Sinne passend.
Genau. Also ja, interessantes Spiel.
Kommen wir zu deiner persönlichen Biografie. Du hast, wie ich auch schon gesagt habe, eine deutsche Mutter und einen bolivianischen Vater, bist in Hamburg zur Welt gekommen, in La Paz aufgewachsen und mit 18 Jahren in die Schweiz migriert. Wie würdest du deine Kindheit in Bolivien beschreiben?
Sehr frei, sehr behütet und sehr schön.
Als ich dich im Vorgespräch nach deinem sozialen Hintergrund gefragt habe, war die Antwort ein wilder Mix. Mütterlicherseits kommst du aus einer akademischen Familie, deine Mutter ist Ärztin, die Großmutter war feministische Theologin und der Großvater Mönch, bevor er die Großmutter kennengelernt hat. Was denkst du, wie hat dich dieser Teil der Familiengeschichte geprägt?
Stark natürlich. Ich denke einerseits die Art, sozial, politisch und feministisch zu denken und auch mir wie so ein Hintergrund, also weil es ist trotzdem eine sehr, ja eben akademische Familie, auch dieses Wissen um Wissen oder diese, ich weiß nicht, diesen Fokus auf irgendwie Lesen und Debatte und politisch engagiert und so. Das habe ich sicher von diesem Teil der Familie mitbekommen.
Mhm. Ihr hattet immer viel Austausch mit dem deutschen Teil der Familie?
Verhältnismäßig schon. Bis zu meinem 5. Lebensjahr haben wir auf dem Land gewohnt. Da war das, also, und es gab damals noch keine Handys. Da war das mit der Kommunikation mit meinen Großeltern, ich denke vor allem für meine Mutter, schon herausfordernd. Es gab auch nur im Dorf ein Telefon. Und trotzdem fiel die Wahl zum Beispiel als, auf Deutsch als Sprache, die wir in der Familie gesprochen haben, auch darum, damit wir eben mit unseren Großeltern kommunizieren können.
Mhm. Dein Vater hat auch Deutsch gesprochen?
Mein Vater hat auch Deutsch gesprochen, mhm. Ja.
Dein Vater gehört zur indigenen Bevölkerung der Aymara und war der erste Akademiker der Familie. Du hast gesagt, vor der bolivianischen Revolution, Anfang der 1950er Jahren, hatten Indigene und natürlich auch alle Frauen in Bolivien keinen Zugang zum Studium und auch kein Wahlrecht. Und dein Großvater hatte sich sehr dafür eingesetzt, dass dein Vater eine gute Bildung erhielt. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja, das ist richtig. Also was ich glaube, das ist, da war, ist Bolivien in dem Sinn fortschrittlicher als die Schweiz. Andere Frauen, jetzt nicht indigene Frauen, hatten schon Zugang zur Universität und auch ein Wahlrecht. Aber eben die indigene Bevölkerungen nicht. Und das waren dann bestimmt über 60% der Bevölkerung. Und mein Großvater hat sich sehr dafür eingesetzt, also noch vor der sogenannten 54er Revolution, dass Aymara-Kinder oder die Kinder von seinem Dorf, von der Gemeinde, auch in die Schule gehen könnten oder auch Spanisch sprechen könnten, weil je nachdem war das sogar ein Problem, dass sie gar nicht erst Spanisch lernen sollten.
Um sie von der Politik fernzuhalten,
ja,
natürlich.
Ja, um die Klassen gut getrennt zu halten.
Mhm. Mhm. Und wie hat dich dieser Teil der Familie geprägt? Du hast auch gesagt, dieser Teil ist auch geprägt von einer Land-Stadt-Migration jetzt innerhalb von Bolivien. Wie hat dich diese Geschichte geprägt?
Die hat mich sicherlich darin geprägt, genau hinzuschauen oder jeweils, manchmal fühle ich mich wie so ein Chamäleon. Ich kann mich in soziale Situationen sehr gut einfügen und bestimmte Rollen übernehmen. Und das habe ich wie als Kind schon gelernt. Auf dem Land habe ich mich anders verhalten wie in der Stadt. Da muss man auch noch dazu sagen, wir waren auf einer deutschen Schule, die ist jetzt für eigentlich die Normalbevölkerung aus finanziellen Gründen schlicht unzugänglich. Das heißt, da sind immer so superreiche Elite-BolivianerInnen auf der Schule und irgendwie diesen Spagat zu schaffen zwischen meiner Familie, väterlicherseits, die sehr eben ländlich geprägt war oder eben auch von Land-Stadt-Migration betroffen ist, mit dann diesen superreichen Schickimicki Schulgspändli, den Spagat hinzukriegen, hat, glaube ich, darin habe ich irgendwie so Chamäleon-Fähigkeiten entwickelt. Was dieser Hintergrund jetzt väterlicherseits hat sicher dazu beigetragen, dass ich, ja, jetzt heute würde ich sagen, das intersektionale Denken zu haben. Es sind immer mehrere Ebenen, immer mehrere Faktoren, die irgendwie in Biografien oder in Situationen mit einspielen und auch eine Art von sicher auch eine Art, einen anderen Zugang vielleicht zur Natur und zu den Bergen, die habe ich sicher auch von dort mitbekommen. Und auch ein, wie soll ich sagen, ein Selbstverständnis für Widerstand und Protest.
Du bist mit zwei Brüdern aufgewachsen, einem älteren und einem jüngeren. Wie war die Beziehung zu deinen Brüdern als Kind und Jugendliche? Und vielleicht auch, wie hat sie sich entwickelt?
Ja, sie war eigentlich immer in dem Sinn sehr nah. Ich glaube, wir haben nie hinterfragt, dass wir irgendwie halt so zu dritt irgendwie so zusammengehören. Natürlich gab es, also ich glaube, meine Brüder haben untereinander sehr viel mehr gespielt als ich jetzt irgendwie. Natürlich gab es da immer auch Dissonanzen, aber dann auch Momente, wo wir näher waren. Was ich aber sagen kann, ist, dass seitdem ich weggegangen bin, ich glaube, wir haben immer noch so eine unmittelbare Nähe. Und trotzdem merke ich jeweils, wenn ich zurückkomme, das merke ich bei meinen Eltern aber auch, dass sie einen viel alltäglicheren Kontakt pflegen als ich mit ihnen. Also ja, nein, grundsätzlich eine schöne Beziehung.
Genau wie du sagst, deine beiden Brüder leben heute noch in La Paz. Der Ältere ist Dokumentarfilmer und der Jüngere Architekt. Du hast mir gesagt, dass ihr drei in Arbeitsgebieten tätig seid, wo der Ausdruck und auch der Widerstand wichtig sind. Wie hast du das gemeint?
Habe ich das so gesagt?
Vielleicht ähnlich.
Vielleicht ähnlich. Das ist schön, das so zurückgespielt zu bekommen. Ich denke, Ausdruck ist auf jeden Fall, wir haben alle drei ein Feld gesucht, das irgendwie an die Künste angegliedert werden kann und darin halt auch wie so andere Ausdrucksformen hervorkommen. Bei meinem älteren Bruder, dem Dokumentarfilmer, ist das vielleicht so am deutlichsten. Aber mein kleiner Bruder, das darf er nicht hören, aber mein jüngerer Bruder, ist in einem Kollektiv sehr aktiv oder hat ein Kollektiv mitgegründet, das in El Alto ist. Das ist die angrenzende Stadt an La Paz. Die Städte haben eine sehr interessante Beziehung. Und sie organisieren viel so kulturelle und politische Veranstaltungen. Und das ist natürlich auch eine Art Ausdruck. Es ist eigentlich vielleicht so, dass bei mir am wenigsten stark ausgeprägt ist, weil es in der Wissenschaft ja doch irgendwie sehr formatiert ist.
Und zugleich bist du noch in der Dramaturgie
tätig. Bin ich noch in der Dramaturgie tätig, das stimmt. Aber da sind ja oft Themen, die sozusagen nicht von mir kommen, die ich behandle. Genau, und das Widerständige ist vielleicht, dass wir alle drei teilen. Ich denke schon, dass wir alle drei diese Sensibilität für, ja, ganz platt gesagt, für Intersektionalität mitbringen oder dass es eben jeweils verschiedene Ebenen, verschiedene Kontexte, verschiedene Konstruktionsarten irgendwie gibt.
Dein sehr komplexer Hintergrund ist eine enorme Ressource, zum Beispiel für die Sensibilität, eben wie wir gesagt haben, für unterschiedliche Diskriminierungsformen, gerade mit einem intersektionalen Blick. Und dass du in unterschiedlichen Kontexten sehr anpassungsfähig bist, das Chamäleonartige, was du gesagt hast. Du sagst aber auch, dass ein solcher Hintergrund eine gewisse Einsamkeit mit sich bringt. Wie hast du das gemeint?
Ich glaube, es ist gar nicht so, dass ich mich irgendwie öfters einsam fühlen würde, aber es gibt Momente, wo ich mich extrem verbunden fühle zu bestimmten Menschen. Also jetzt fällt es mir zum Beispiel auf, wenn ich Menschen aus Bolivien treffe oder aus Lateinamerika treffe, die ungefähr im selben Alter migriert sind oder auch alleine migriert sind, dann entsteht so eine Verbundenheit, die so unmittelbar und so im Moment irgendwie da ist und wo irgendwie wir Verständnis haben für die Erfahrungen, die wir so gemacht haben, da ist, dass ich in solchen Momenten oder nach solchen Momenten denke, genau, dass diese Gefühle teilen zu können, das geht nicht mit vielen Menschen, anderen Menschen geht das nicht. Und das heißt natürlich nicht, dass es kein Verständnis oder kein, also dass ich mich mit jetzt Schweizer FreundInnen nicht irgendwie aufgehoben fühlen würde. Das heißt das überhaupt nicht, sondern einfach diese ganz klare Verbundenheit über eine selbe Erfahrung, die ja auch nicht ganz dieselbe ist, aber irgendwie doch ähnlich halt ist, das sind das sind eben diese Momente, wo ich danach denke, ah ja, ja, es hat eben doch ein bisschen etwas Einsames oder es so, fühlt sich nach alleine an. So.
Mhm. Auch in diesem Zusammenhang mit Erfahrungen, die jetzt eher selten sind oder ja, nicht so oft anzutreffen, sind Anfragen für Gremien für dich nicht immer ganz unproblematisch, weil der Verdacht, dass du als Quotenperson, entweder Frau oder Person of Color, angefragt wirst, sich halt dann mal stellt. Wie gehst du damit um?
Meistens lese ich das so ein bisschen raus. Meistens hört man das ja so ein bisschen raus und dann sage ich eigentlich ab. Mhm. Ich muss auch sagen, ich werde nicht nur, also ich glaube, es gibt auch die Situation, dass ich mich nerve, weil meine Migrationserfahrung oder mein Migrationshintergrund gar keine Rolle spielt. Also, dass ich sozusagen, dass ich weiß gelesen werde. Und das finde ich dann auch komisch. Also, es gibt's wirklich in beiden. Es geht in beide Richtungen. Genau, das Absagen ist irgendwie ja eigentlich ganz relativ einfach und klar. Es ist dann tatsächlich schwieriger. Es gab eine Situation in einer Jury, wo ich eben dachte, irgendwie stimmt das nicht so ganz. Wir sind nicht alle gleich. Wir reden nicht alle von einer Position heraus. Und dort ist es komisch, dann die Stimme zu erheben. Da ist es eigentlich einfacher, wenn dann jemand für mich einspringt. Also es ist dann immer so eine Überwindung. Mache ich das? Wann mache ich das? Lasse ich es einfach so stehen, weil es irgendwie gerade einfacher ist. So.
Mhm. Ja, den Moment des Widerstands oder des Kampfes auch zu wählen und auch die Ressourcen zu schonen, weil, ja, genau.
Genau. Aber vielleicht ist es, die Frage stellt sich natürlich auch bei der Absage oder bei Momenten, wo ich als Quote gesehen werde, sage ich einfach ab, weil ich keine Zeit habe? Oder sage ich ab mit der Erklärung, überdenkt mal eure Praxis, von wen ihr wie anfragt. So. Mhm. Auch da stellt sich eigentlich die Frage nach, wie kommuniziere ich da, mit welchen Ressourcen gehe ich da um?
Zurzeit bist du ja Mitglied von zwei Jurys. Du bist Mitglied der Eidgenössischen Jury für Darstellen der Künste und du bist Co-Präsidentin der Jury Konzeptförderung der Stadt Zürich. Inwiefern kannst du deine spezifische Expertise dort einbringen?
Ich beziehe mich auf die Eidgenössische Jury für darstellende Künste, weil ich das Co-Präsidium bald abgebe. Es ist noch nicht ganz offiziell, aber bald. Genau, und ich denke, also meine Expertise kann ich einerseits einbringen, weil ich einfach sehr viel schauen gehe und natürlich auch dazu angehalten werde, sehr viel schauen zu gehen. Und ich denke, es ist gerade bei so einer, also diese Jury verleiht Preise. Das ist also eigentlich eine schöne Tätigkeit, weil man nicht Ablehnungen formulieren muss, sondern eben Preise vergeben kann. Und dass die, ich denke, dort ist es immer sehr wichtig zu schauen, in welcher Balance oder vielleicht manchmal auch welchen Fokus legt die Jury auf die einzelnen Ausgaben sozusagen, welche Menschen werden da ausgesucht und ich würde sagen, wir sind alle sensibilisiert auf Fragen nach Geschlecht, Klasse und Race und trotzdem ja, sehe ich das auch etwas als Auftrag an mich selbst, da eben wirklich genau hinzuschauen.
Eine deiner weiteren Ressourcen ist die Sprache. Du bist zweisprachig aufgewachsen, Spanisch und Deutsch, sprichst perfekt Berndeutsch, Englisch und Französisch fließend und verstehst Aymara. Also ein bisschen.
Ja, ganz
also,
bisschen.
Genau.
Ich würde gerne. Aber nee. Ich glaube, korrekterweise müsste ich sagen, ich verstehe leider kein Aymara. Aber ich kann überlebenswichtige Babysprache wie ich möchte auf deinen Arm oder lass uns essen oder so.
Okay, du hast Bezug zu Aymara.
Ja, genau. Ja.
Welche Bedeutung hat Sprache in deinem Leben?
Ich glaube, ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu Sprache, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich zwar schnell Sprachen aufnehmen kann, jeweils viel schneller über das Gehör und über einfach mal drauf lossprechen als über irgendwie Grammatikbücher. Und das ist natürlich eine große Ressource, mehrere Sprachen zu sprechen und zu verstehen. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, ich kann keine dieser Sprachen wirklich ganz, ganz perfekt gut oder richtig. Und manchmal habe ich das Gefühl, dieses Wort wäre jetzt aber viel besser auf dieser anderen Sprache. Warum gibt es nicht exakt das, was dieses Wort ausdrückt, auch auf dieser Sprache? Und komme so in solche etwas längeren Verhaspelschlaufen, wie man vielleicht auch gemerkt hat. Genau. Und gleichzeitig habe ich vielleicht auch in der Alltagssprache, vielleicht weniger in der akademischen Sprache, einen recht kreativen Umgang damit. Vielleicht ist das vor allen Dingen, wenn ich als Dramaturgin arbeite, zu sehen, weil oft drücken wir da irgendwie das, was wir gesehen haben oder wie wir das erfahren haben. Manchmal ist das ja nicht nur über das Visuelle, halt in Bildern aus, und dafür ist es ganz gut, irgendwie so einen etwas kreativen, nonchalanten Umgang mit Sprache zu haben.
Und wenn man es positiv formulieren würde, könnte man ja auch sagen, weil du Zugang zu so vielen Sprachen hast, siehst du die Unzulänglichkeiten in den jeweiligen Sprachen vielleicht auch besser als andere Menschen, die vielleicht nur eine Sprache sprechen.
Stimmt. So könnte man es auch formulieren.
Jetzt ganz was anderes. Die Schweiz verbindet mit Bolivien nicht nur, dass beide Binnenstaaten sind, sondern auch, dass beide an den höchsten Gebirgsketten des jeweiligen Kontinents liegen, den Anden und den Alpen. Ein Running Gag in deiner Familie besagt auch, dass du mit deiner Migration in die Schweiz gar keinen so weiten Sprung gemacht hast, denn nur von den Bergen in die Berge. Und Berge sind tatsächlich für dich sehr wichtig. Wieso?
Ich liebe es einfach, unterwegs zu sein in den Bergen. Ich finde es so schön, draußen zu sein und die Geräusche zu hören und zu sehen, wie mit jedem Höhenmeter sich die Natur verändert oder genau die Pflanzen verändert. Natürlich auch, also Flora und Fauna verändern. Und dann finde ich es auch immer schön, den Ausblick zu haben. Ich habe, für mich ist das eine Weite. Oft mit Menschen, die lieber ans Meer gehen und eben von dieser Weite sprechen, da denke ich immer, ja, aber die hat man ja auch in den Bergen. Da habe ich ja auch eine Weite mit Konturen. Und vielleicht, das ist dann wieder die Prägung von meinem Vater, dass Berge in Bolivien eine große Rolle spielen, auch eine vielleicht spirituelle Rolle, dass dort sind die Ahnen, unsere Vorfahren, die Almas, also die Seelen. Und das finde ich eine schöne Vorstellung, dass die eben...
Also die ziehen nicht wie in der christlichen Religion in den Himmel, sondern die ziehen in die Berge.
Genau, sie sind noch da sozusagen, aber genau, da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen oder Geschichten, aber irgendwie diese Vorstellung, dass die Berge auch unsere Ahnen sind, das finde ich irgendwie sehr handfest und für mich sehr einfach vorzustellen und sehr schön, dann auch diese Nähe zu haben.
Hast du denn einen Lieblingsberg?
Das ist schwierig. Ich habe mehrere Lieblingsberge.
Also wenn es nicht gerade 20 sind, magst du sie aufzählen?
Also das ist jetzt so eine klassische Frage, auf die ich nie mit einem antworten könnte, weil ich immer die Balance finden würde. Also würde ich zum Beispiel sagen, in der Schweiz finde ich das Weißhorn im Mattertal einfach unglaublich schön. Es ist wie eine Pyramide mit noch Gletscher. Und ich weiß nicht, es hat so etwas Hohes natürlich, Majestätisches, aber auch etwas, was vielleicht Beschützendes irgendwie, wenn ich da unten drunter laufe. Und gleichzeitig musste ich vielleicht auch ans Weißhorn denken, weil ich dort mal an einem so Hitzesommer war, die ist ja jetzt eigentlich, jeder Sommer ist ein Hitzesommer, und dort hat es mich irgendwie auch sehr traurig gemacht, wie viel Wassermassen vom Gletscher da abgeflossen sind. Genau. Und in Bolivien finde ich den Illampu einfach super toll. Ich war, also super schön. Es gibt eine sogenannte Cordillera Real und das ist der eine Endpunkt, ein sehr hoher Berg und auch ein etwas grimmiger Berg. Ich war eigentlich noch gar nie, doch ich war im Dorf, was da in der Nähe ist, aber ich war natürlich auch ein Berg, auf dem man mit einer Tour gehen müsste und das mache ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein Berg, der sehr viel Respekt einflößt, sagen wir mal so. Ja. Und ja, so gibt es natürlich irgendwie ganz viele Berge. Manchmal denke ich auch, die Namen sind so schön wie Licancabur. Das ist ein Berg an der Grenze von Bolivien zu, ein Vulkan an der Grenze von Bolivien zu Chile. Oder Bleisun, das ist so ein Berg im Bündnerland aus Schiefer. Und da liegen die Schiefersteine wie so Stifte. So, ja. Also es gibt da viele, aber ich höre mal auf.
Du hast eben unterschiedliche Kriterien, gibt halt mehrere Lieblingsberge.
Genau.
Bevor wir jetzt zur Abschlussfrage kommen, gleich möchte ich noch kurz ein weiteres Projekt von dir ansprechen, das Atelier Grit. Mit der Kulturveranstalterin und Forscherin Miriam Hildbrand legt ihr den Fokus da mit dem Atelier Grit auf marginalisierte Geschichten im Tanz- und Theaterbereich. Ihr habt jetzt als Beispiel letztes Jahr den Podcast Dust and Other Rumors, Valle Wallis, herausgegeben. Dafür habt ihr ältere Walliser Tanz- und Theaterschaffende eingeladen, von ihrem beruflichen Werdegang und auch ihrem Verhältnis zum Wallis zu erzählen. Weshalb interessieren euch diese Geschichten?
Wir sind beide davon überzeugt, dass es in der Geschichtsschreibung, also über Tanz und Theater, einfach noch so viel Themen gibt, die noch bearbeitet werden könnten oder die ans Licht geholt werden könnten. Und Miriam hat einen Fokus auf Zirkus und Zirkus hat vielleicht in sich in der Theaterwissenschaft eine marginalisierte Position. Und diese Zusammenarbeit ist natürlich auch aus einer sehr starken Freundschaft einfach heraus entstanden. Und ich glaube, diese Freundschaft hat uns auch darin verbunden, dass wir immer wieder eben über Marginalisierungen gesprochen haben. Und daraus ist dann irgendwann diese Idee entstanden, wir könnten ja innerhalb, wir haben uns jetzt mal gesagt, der Schweiz, aber das, also was das heißt, ist ja dann auch wieder ein bisschen offen, nach marginalisierten Geschichten rund um Tanz und Theater suchen und die aber dann in einer Form erzählen, in Anführungsstrichen, die nicht unbedingt so wie ein akademisches Paper ist, sondern eben ein Podcast sein kann. Oder und das Projekt mit dem Wallis, da ist die Marginalisierung vielleicht eher die geografische Marginalisierung. Das Wallis ist jetzt, also ist schon bekannt zum Beispiel für die, also die haben eine große Theater- und Fest- oder es gibt eine große Theater- und Festkultur, vor allen Dingen was das Laientheater anbelangt, aber es ist jetzt nicht so ein Zentrum wie Zürich oder Genf, wo jetzt irgendwie alle internationalen Gastspiele auf Tournee sind. Und da haben wir uns einfach gefragt, wie sahen Werdegänge aus im Bereich der darstellenden Künste von Menschen, die jetzt wirklich viel älter sind als wir und für die es natürlich auch nochmal beschwerlicher war, über die Berge zu gehen, um dann, sich in Tanz und Theater sich ausbilden zu lassen und dann auch darin zu arbeiten.
Dieser Podcast jetzt für alle, die zuhören und sich das als ein Gespräch vorstellen, wie wir das hier führen, ist nicht so. Er ist collagenartig zusammengeschnitten und sehr schön reinzuhören, auch weil es auch, also mich hat es besonders berührt, diese älteren Stimmen auch zu hören, auch im Dialekt oder auf Französisches, sehr nahbare Aufnahmen. Und wer jetzt diesen Podcast hören möchte, der heißt Dust and Other Rumors, Valle Wallis, und er ist auf Spotify, Apple Podcasts oder auch Soundcloud zu hören. Wir kommen zum Abschluss und somit noch einmal zur zentralen Frage dieses Podcasts zurück. Was bringt die Genderforschung der Gesellschaft? Geschlecht ist für dich eine zentrale Kategorie in einer intersektionalen Perspektive auf den Tanz. Kurz zusammengefasst, welchen Mehrwert bringt deine Forschung der Gesellschaft?
Ich weise eigentlich zurück auf die ganz erste eine der ersten Antworten, die ich gegeben habe. Ich denke, über den Tanz lassen sich gesellschaftliche Phänomene betrachten und diskutieren und kritisieren und dabei natürlich auch Ordnungen, diskriminierende Ordnungen wie eben über Geschlecht, Klasse oder Race. Und ich denke, dass es dort immer noch sehr viel zu tun gibt und sich insofern die Tanzwissenschaft auch oder die tanzwissenschaftliche Forschung auch darin, diesen Zugang über spezifisch den Tanz auf gesellschaftliche Phänomene doch auch sehr wichtig ist. Und vielleicht könnte man es ganz simpel eigentlich schließen, indem wir uns fragen, zum Beispiel, warum wird in unserer Gesellschaft, in unserem aktuellen auch gesellschaftlichen Kontext der Tanz mit einer weiblichen Kunstform in Verbindung gebracht? Warum tanzen vor allem Frauen und haben Männer irgendwie hier oder eben in unserem Kontext so eine gewisse Ablehnung dem gegenüber?
Ja, vielen Dank, dass du zu Ende dieses Podcasts alles noch einmal öffnest.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir.
Ja, ganz herzlichen Dank, Johanna Hilari, für diesen Einblick und dieses Erzählen über deine Biografie und deine Forschung.
Danke dir.
Und Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick in die Kulturwissenschaft mit Fokus auf die Stadtforschung. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder zuhören. Tschüss und bis bald.
Geschlechter? Differenzen.